Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ich mal wieder bei euch im Ohr sitzen darf, dass wir es endlich mal wieder schaffen, hier gemeinsam Zeit zu verbringen und wir uns mit dem Thema Hanf auseinandersetzen werden, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, Nutzhanf. Ich möchte aber den Titel bei Hanf lassen, weil vielleicht verirrt sich ja der ein oder andere Kiffer oder Kifferin hier, die sich dann mit unserer landwirtschaftlichen Welt dann hier auseinandersetzen müssen. Das finde ich sehr witzig. Ja, ansonsten finde ich, lohnt es sich, einmal kurz zurückzuschauen, bevor wir jetzt gleich in das Interview springen, möchte ich noch einmal kurz zurückschauen. Wir haben März, wir haben uns lange nicht gesprochen. Ich bin in der Zeit 30 geworden, was ich ein richtig schönes Alter finde. Ich habe neulich den Spruch gelesen, da hieß es, zwischen den 20ern und 30ern möchte man es allen anderen beweisen und ab den 30ern eigentlich nur noch sich selbst. Und genau, das würde ich auch so unterschreiben. Dann habe ich neuerdings einen Praktikanten, den Jakob Manzey, der mir auch bei dieser Folge mich begleitet hat und das auch inhaltlich mit vorbereitet hat und videografisch. Ich bin richtig dankbar, dass ich Unterstützung bekommen habe und freue mich übrigens immer wieder über so spontane Bewerbung im Bereich Landwirtschaft, Social Media, Podcasts, Agrarkommunikation. Ansonsten gibt es noch zu erzählen, dass ich mal wieder umgezogen bin und ich jetzt hiermit versprechen möchte, dass das erstmal das letzte Mal war, denn vielleicht kennen das ja andere, die auch vom Hof kommen. Es ist immer so, dass wenn ich umziehe, den Teil, den ich eigentlich ausmisten sollte oder der so ein bisschen länger braucht beim Durchsuchen oder ich habe irgendwie zu wenig Platz für meine ganzen Möbel, ich fahre immer alles einfach wieder auf den Hof und stelle es in irgendeine Scheune. Und ich glaube, bald ist auch die Toleranzgrenze meiner Eltern erreicht. Denn wenn man sich richtig Mühe geben würde, würde man bestimmt noch mein Göttinger Zimmer irgendwo finden auf dem Hof und mein letztes Berlin Zimmer. Und ja, jetzt wieder ein paar Möbelstücke aus Hamburg. Ja, und da müsste ich mich eigentlich mal dringend hinsetzen und das alles ordentlich ausmisten. Die Möbel mal genauer anschauen, die Unterlagen, die ich da und die Klamotten, die ich nach Hause fahre. Vielleicht kennt ihr das ja. Ja, und das war es jetzt auch schon mit meinem persönlichen Update. Ich finde, wir haben heute ein cooles Thema vor uns, weswegen ich gar nicht länger mehr warten möchte. Wir möchten ja über den Nutzhanf sprechen und ich wollte euch erst mal fragen, da bin ich ja einfach neugierig, das war auch die allererste Frage, die ich an meinen Interviewpartner gestellt habe. Wann habt ihr denn Berührungspunkte mit Hanf? Gerne würde ich jetzt sehen, ob ihr vielleicht auch bei diesem Podcast einen kleinen Joint in der Hand habt, kann ja sein. Ich möchte euch auf jeden Fall erstmal erzählen, was der Unterschied von Nutzhanf und Hanf ist. Natürlich wird es mein Interviewpartner auch nochmal machen. Der Herr Michael Bieder von der Firma oder dem Unternehmen Heidehanf. So, aufgepasst, jetzt kommen ein paar Informationen über den Nutzhanf. Und mir ist aufgefallen, dass ich heute irgendwie einen Knoten in der Zunge habe und mir andauernd außerdem auf die Zunge beiße oder das Lispeln anfange bei dem Wort zum Beispiel des Hanfs. Müsst jetzt durchs Mikro bei euch angekommen sein hier. Also passt auf, Nutzhanf umfasst alle Sorten des Hanfs, die zur kommerziellen Nutzung angebaut werden. Das heißt, der Nutzhanf ist nicht geeignet für die Verwendung als Rauschmittel und für die Verwendung als Arzneimittel. Und man kann auch sagen, dass in Deutschland nur Hanf zugelassen ist, der einen THC-Gehalt von unter 0,2% hat. Und dieser THC-Gehalt, ich bin mir sicher, ihr habt den Begriff schon mal gehört, das ist übrigens ein Kürzel für ein ganz kompliziertes Wort, weil ich hier heute so gut drauf bin. Mit meiner Zunge werde ich das euch einmal sagen, damit ihr es vielleicht an passender Stelle irgendwo mal droppen könnt, dass ihr jetzt wisst, was THC-Gehalt heißt. Und zwar ist es das Tetrahydrocannabinol-Wirkstoff, was für diese berauschende Wirkung verantwortlich ist. Und der Nutzhanf hat, wie gesagt, ein THC-Gehalt von unter 0,2%. Das heißt, man kann ihn nicht rauchen, beziehungsweise man sagt endlich mal, hihi, ja, kann man rauchen, schmeckt nur nicht und hat keine Wirkung. Genau. So, jetzt nochmal eine geschichtliche Einordnung. 1982 wurde der Faserhanf, also der Nutzhanf, der Anbau davon in Deutschland verboten. Und erst 1996 durfte man die Pflanze wieder in Deutschland anbauen. Allerdings, und das gilt bis heute nur unter strengen Auflagen, Und eine Zulassung haben bis heute auch nur landwirtschaftliche Betriebe, die Hanf anbauen dürfen, beziehungsweise Nutzhanf anbauen dürfen. Da war es gerade schon wieder. Und zum Beispiel so ähnliche Betriebe wie landwirtschaftliche Betriebe, mir fällt jetzt zum Beispiel Gärtnerei ein, die dürfen auch keinen Hanf anbauen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja, ist ja alles schön und gut, Maja, dass wir jetzt heute über Hanf sprechen oder Nutzhanf. Über was sprechen wir denn genau, wenn wir mal auf die Landwirtschaft in Deutschland schauen? Es kann ja nicht sein, dass du hier einfach irgendwie ein kleines Kifferthema hier platzierst. Da habt ihr recht. Ich hatte natürlich spannende Fragen. Ich hoffe, die werden euch auch interessieren. Und zwar habe ich Michael, meinem Gast, folgende Fragen gestellt. Also zum Beispiel, wie wird denn Hanf industriell verwertet? Also welche Teile von der Pflanze kann man zu was verwerten? Übrigens hat mich das erstaunt, wie viel das ist. Also Wahnsinn. Genau, dann welches Land Vorreiter im Hanfanbau ist und warum es nicht Deutschland ist, was die Hanfpflanze zum Wachsen braucht. Wir reden jetzt hier immer von der Nutzpflanze. Dann, was der Landwirt an Ausstattung braucht, wenn er vielleicht mit dem Hanfanbau beginnen möchte, wie man den Hanf in Deutschland vermarkten kann, wie er weiterverarbeitet wird, ob es schon genügend Abnehmer gibt, welche Chancen Michael wieder für den Hanfanbau in Deutschland in der Zukunft sieht. Und vieles mehr. Wir sind natürlich auch hier und da ein bisschen abgeschweift und wir hoffen, ihr könnt gut mit uns in dieses Thema eintauchen. Ja, bevor ich gleich reinschalte in das Live-Gespräch, möchte ich mich ganz kurz einmal selber vorstellen. Mein Name ist Maja Muchwitz, ich habe Landwirtschaft studiert und komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Ich habe diesen Podcast jetzt schon seit 3 Jahren und hoffe, mit diesen Themen, die ich hier aufbereite und vorbereite, authentische Einblicke in die Landwirtschaft zu geben und vielleicht auch hier und da neue Anreize zu geben oder mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Ja, mittlerweile wohne ich in Hamburg, habe eine eigene Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und helfe auch Unternehmen dabei, vielleicht ein Audioformat aufzubauen. Ich freue mich mit euch jetzt gemeinsam auf das Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Wo begegnet dir Hanf am ehesten im Leben?
Also mir begegnet Hanf eigentlich täglich, aber am ehesten am Frühstückstisch, weil ich aus Gewohnheit jeden Tag Hanf esse.
Okay. Mir begegnet Hanf tatsächlich im Kiosk, wenn ich so Produkte sehe wie Hanf-Kaugummis oder sowas. Oder wenn ich durch die Stadt laufe und mir eine Wolke entgegenkommt in den Großstädten, dann begegnet mir Hanf auch. Aber ich glaube, da muss man Unterschiede machen. Du, was kann Hanf besser als? Kannst du diesen Satz beenden?
Ja, Hanf kann besser als viele andere Kulturen in der Fruchtfolge CO2 speichern, Humus aufbauen und eine hervorragende Bodenkrume hinterlassen.
Okay, schick. Beende diesen Satz. Die Legalisierung von Hanf ist?
Die Legalisierung von Hanf ist für mich ein bisschen problematisch, weil ich sehr wohl das Verständnis dafür habe, dass wir das tun sollten. Aber das wird der Landwirtschaft sehr wenig helfen.
Okay.
Denn wir reden bei der Thematik Legalisierung eben über Genusscannabis.
Mhm.
Und Genusscannabis ist für eine bestimmte Zielgruppe und wird in den Regulierungen so streng gehandhabt werden müssen, aus unterschiedlichen Gründen, wie Medizinalcannabis.
Okay, danke. Das war schon mal sehr interessant. Du, jetzt wollen wir natürlich wissen, wer da überhaupt am Mikro sitzt. Lieber Michael Bieder. Magst du dich einmal kurz vorstellen und auch erzählen, wer oder was Heidehanf ist?
Ja, Maja, gerne. Also, ich bin gebürtig aus der Lüneburger Heide, bin 55 Jahre alt und beschäftige mich seit ca. 6 Jahren mit dem Thema Nutzhanf in der vollen Bandbreite. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb geboren, habe dort eben auch aus familiären Gründen dann ca. 10 Jahre mitgearbeitet.
Was war das für ein Betrieb? Also irgendwie Viehhaltung oder Ackerbau?
Das ist ein kleiner Gemischtbetrieb gewesen, der mittlerweile aber von meinem Bruder umgestellt ist zu einem reinen Ackerbau- und Weidebetrieb. Und dort werden eben ganz normale Getreidesorten angebaut in der Fruchtfolge und das andere ist Heuproduktion für Pferdeställe.
Ah ja, ja. Okay, und jetzt zu Heidehanf. Was ist Heidehanf?
Heidehanf ist ein kleines Unternehmen, was ich mit meiner Tochter gegründet habe, tatsächlich.
Schön.
Um Hanfprodukte zu handeln die wir in den letzten Jahren zum Teil auch bei meinem Bruder auf dem Hof als Testflächen angebaut haben, aber eben auch andere Produkte, um eine Plattform zu schaffen, damit man Hanfprodukte eben in den Markt bringen kann und auch die Möglichkeit hat, mit anderen Unternehmen ins Geschäft zu kommen, um Hanf im Bereich der Lüneburger Heide zum Beispiel verfügbar zu machen.
Ja.
Denn hier gibt es halt gar keine Infrastruktur, wohingegen es in den östlichen Regionen eher was gibt, in Bayern gibt es eher was. Aber Lüneburger Heide ist halt tatsächlich ein sehr weißer Fleck gewesen.
Okay.
Und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum wir gesagt haben, wir machen das.
Okay. Vielleicht kannst du uns zuallererst mal ein bisschen was über die Hanfpflanze an sich erzählen. Also zu was kann die verarbeitet werden? Wie wird sie genutzt und verwendet?
Ja, also Nutzhanf ist eine sehr interessante, vielseitige Pflanze. Kann benutzt werden zu Lebensmitteln. Die Samen sind also sehr proteinhaltig, sehr ölhaltig. Die Stängelpflanze bietet eben als Bastfaserpflanze zwei Komponenten.
Kannst du uns mal sagen, wie groß so eine Pflanze wird? Also was muss man sich da vorstellen? Ungefähr geht die mir über den Kopf. Ich bin 1,63.
Ja, da kannst du quasi, passt du quasi dreimal in der Länge rein.
Was?
Also okay. Hanf kann theoretisch bis zu 5 Meter groß werden. Und das ist aber natürlich abhängig von den Sorten.
Mhm.
Aber auch von den Wachstumsbedingungen. Klar. Was haben wir für eine Jugendentwicklung? Wie viel Feuchtigkeit haben wir in der Jugendentwicklung etc.? Welche Bodenbedingungen haben wir? Also das ist so der Hintergrund, wie warum Hanf eben entweder ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner ist.
Okay.
Aber wir haben natürlich ein großes Interesse daran, möglichst viel Biomasse zu produzieren, weil ich komme zurück auf die Faser- und Schäbenthematik, also den inneren holzigen Anteil der Hanfpflanze, von dem wir natürlich möglichst viel Biomasse haben möchten, um das entweder zu nachhaltigen Baustoffen zu machen oder in technischen Textilien zu verarbeiten. Und je größer die Erträge pro Hektar sind, desto höher ist eben auch die CO2-Speicherung pro Hektar.
Ja.
Das heißt, wir reden bei 5 Meter hohen Pflanzen über ca. 20 Tonnen CO2, die pro Hektar gespeichert werden können.
Wow. Mhm.
Im oberirdischen Anteil und ca. 10% werden dann nochmal zusätzlich im unterirdischen Teil gespeichert. Das heißt also in den Wurzeln und das ist dann umgesetzt in Bodenhumus.
Okay. Lass uns nochmal auf die Verwendung kommen. Also was kann man daraus alles machen? Wir haben jetzt einmal schon Faser gehört. Ich habe auch schon mal irgendwas von Öl gelesen. Da gibt es doch sicherlich noch mehr Optionen.
Ja, also die ölhaltigen Samen können eben tatsächlich zu Speiseöl verwendet werden, was man eben für alle kalten Anwendungen nutzen kann.
Ah ja.
Aufgrund der hohen Gamma-Linolensäure und Vitamin-E-Anteile ist Erhitzen wenig sinnvoll, weil man eben die wertvollen Nährstoffe damit vernichten würde.
Mhm.
Und zum anderen hat es eben einen leicht nussigen Geschmack, der gerade für salatische Anwendungen oder
wollte ich gerade sagen, macht sich doch bestimmt gut im Salat.
Ja, also für die kalte Küche generell, Soßen, Salate, kann man Hanföl eben hervorragend verwenden. Man kann aber mit den Hanfsamen natürlich noch sehr viel mehr machen.
Mhm.
Zum einen kann man die natürlich als ganz oder geschält als Snack essen, sowohl süß oder salzig einsetzbar. Dann kann man aus dem Ölpresskuchen, also wenn man das Öl gewonnen hat, erhält man einen Rückstand, den man Presskuchen nennt. Und aus diesem Rückstand kann man eben Protein gewinnen.
Ach, Protein, ich dachte jetzt irgendwie so Verpackungen, irgendwie sowas in die Richtung. Okay.
Also da können wir Protein draus machen und ein ballaststoffreiches Mehl,
wow,
was gerade im Bereich Bäckerei, also Brotbacken, eingesetzt werden kann. Da arbeiten wir gerade mit dem Bäcker an der Brotbackmischung für so einen Einsatzzweck. Und Protein ist natürlich hervorragend für alle, die im Fitnessbereich unterwegs sind,
ja,
die sich freuen, ein regionales Protein nutzen zu können und essen zu können, was allergenfrei ist. Mhm. Hanf ist botanisch eben eine Nuss. Mhm. Kommt aber ohne Allergene, enthält kein Gluten und auch sonst keine Allergene.
Wow.
Und damit ist es eben sowohl für Veganer als auch für Allergiker ideal geeignet.
Mhm.
Und wenn man das geschickt einsetzt, dann kann man eben auch noch erreichen, dass man aus dem Protein tatsächlich noch diesen nussigen Geschmack rausschmeckt.
Genau, das wollte ich gerade fragen, ob du den Geschmack ein bisschen beschreiben kannst. Das ist schon nüsslich.
Es ist schon nussig,
mhm.
Aber man muss halt mit Hanf ein bisschen kreativ sein.
Ja.
Hanf hat als Verwandten eben nur den Hopfen. Und ansonsten...
Warum kann man das dann noch nicht trinken?
Das könnte man. Man kann Hanfextrakt natürlich genauso zum Bierbrauen einsetzen, wie man Hopfenextrakt einsetzen kann.
Ja, wenn du so weit bist, dann, wenn du da was kennst, sag mir Bescheid.
Aber ich komme nochmal eben zurück aufs Protein und auf die Samen.
Ja.
Und was man eben aus den Samen noch machen kann, sind eben süße Aufstriche, sind Zutaten für die Bäckerei, also sowohl für die Keksbäckerei als auch für Torten, Konditorwaren. Und man kann daraus einen Aufstrich machen.
Das haben wir gerade schon probiert, muss ich gerade zugeben. Und es war köstlich. Ich habe es immer noch auf der Zunge. Also richtig gut. Mhm.
So, das heißt also, die Vielseitigkeit ist definitiv da.
Ja. Aus was werden die Verpackungen gemacht? Also aus welchem Material wird das gepresst? Ich habe irgendwas von Papier und Verpackung und so weiter gelesen. Wird das aus irgendwelchen Resten gemacht?
Ja, also wenn wir jetzt in die stoffliche Verwertung kommen, ich wollte aber zum Lebensmittel eigentlich noch sagen, man kann daraus natürlich auch hervorragend Eis machen. Und es geht in der Hauptsache beim Hanf immer darum, dass wir eine hohe Nährwertdichte haben.
Mhm.
Das heißt, wir haben Proteine und Ölsäuren in einem Samen, der keine Phytoinhibitoren enthält, das heißt also, es sind Stoffe, die,
das ist mein Begriff hier,
die die Verdauung im menschlichen Körper behindern. Also wir finden diese Stoffe in zum Beispiel in Hülsenfrüchten, deswegen müssen wir die eben am Ende des Tages auch verarbeiten und können die erst dann im Grunde genommen ideal konsumieren.
Ja.
Während man Hanf eben immer vom Acker essen kann, muss also nicht verarbeitet werden,
okay,
theoretisch.
Mhm.
Aber aufgrund des Convenience-Gedankens ist Verarbeiten natürlich immer gern gesehen.
Ja.
Und ja, mein Anspruch ist, bei allem, was an Produkten im Lebensmittelbereich entwickelt wird, tatsächlich Nährwert mit Mehrwert zu bieten.
Mhm.
Das heißt also, nicht ein Lebensmittel zu produzieren des Lebensmittels wegen, sondern tatsächlich dort eine Nährstoffdichte herzustellen und eben den regionalen Mehrwert auf dem Acker tatsächlich einen Impact zu haben, dem Landwirt die Chance zu geben, seine Fruchtfolge zu erweitern und all diese Dinge.
Ja.
Und jetzt kommen wir in den Bereich der stofflichen Nutzung, weil du nach Verpackung
schon vorgeprescht bin.
Stoffliche Nutzung muss man teilen in zwei Kategorien. Also einmal tatsächlich die Faserverwendung, wo es dann darum geht, dass wir zum einen technische Fasern für Composite-Werkstoffe haben zur Verstärkung oder wir haben die Fasern im High-End-Bereich, auch für den Textilbereich. Aber ich möchte davor oder zumindest dazu anregen, nicht zu glauben, dass wir morgen alle Hanfklamotten tragen können.
Okay.
Denn der Weg dahin ist ein sehr weiter. Bastfasern sind eben nicht so einfach zu verarbeiten wie Baumwollfasern.
Naja.
Wir haben als zweite Bastpflanze, die die meisten Menschen kennen, eben den Flachs. Oder Lein.
Kennen Sie nicht, aber Lein, okay, ja.
So, und Hanf zu verarbeiten ist noch etwas komplizierter wie Leinen.
Okay.
Weil wir im europäischen Ausland eine Leinenindustrie haben, während wir in Deutschland keine Leinenindustrie mehr haben. Wir hatten die mal.
Mhm.
Aber es gibt eben auch keine Hanftextilindustrie.
Okay.
Sodass wir dort einen weiten Weg zu beschreiten haben.
Okay. Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Wir haben jetzt schon ordentlich ausgeholt, was ich aber auch gut finde, weil das eine sehr, sehr interessante Frage war. Aber vielleicht kannst du uns mal beantworten, welches Land denn absoluter Vorreiter im Hanfanbau ist und warum aktuell noch so wenig Hanf in Deutschland angebaut wird.
Ja, also Vorreiter im Hanfanbau ist ganz klar Frankreich.
Ah.
Und das hat einen ganz klaren und banalen Hintergrund. Alle anderen Länder in Europa haben 70 Jahre Prohibition hinter sich aufgrund der Genfer Einheitskonvention, Verbot von suchtstoffähnlichen Produkten und Substanzen.
Mhm.
Und Frankreich war davon ausgenommen, um das Zigarettenpapier aus Hanffasern herzustellen.
Ah.
Und daher haben die eben diese Prohibition umschiffen können und sind deswegen im Hanfanbau heute weiter, als wir das in Deutschland zum Beispiel sind. Die bauen ungefähr 17 bis 20.000 Hektar Hanf an.
Mhm.
Wir bauen in Deutschland aktuell, die aktuellste Zahl von 2022, ist tatsächlich 7.000 Hektar.
Mhm.
Und das verteilt sich auf ungefähr 980 Landwirte, sodass wir uns ungefähr ausrechnen können, wie wenig das pro Landwirt ist. Und dann ist es auch verstreut über ganz Deutschland.
Okay.
Und das ist halt ein extremes Problem, weil wir so keine großen Mengen zu einer Infrastruktur zusammenbündeln können, um Verarbeitung sicherzustellen, um dafür zu sorgen, dass eine Wertschöpfung stattfindet und dem Landwirt am Ende des Tages ein geregeltes Einkommen garantiert, so wie es bei allen anderen Fruchtfolgekulturen eben auch der Fall ist, wie zum Beispiel Weizen, Zuckerrüben oder Mais.
Ja. Kannst du uns die Vorteile vom Hanfanbau mal aufzählen? Und ich möchte nochmal ganz niedlich fragen, den Hanf, von dem wir gerade reden, den kann man nicht rauchen, oder?
Also, den Hanf, um das Letzte zuerst zu beantworten, den Hanf, über den wir reden, den kann man schon rauchen.
Ah,
aber der qualmt halt nur.
Okay.
Und der THC-Anteil im Nutzhanf ist eben geregelt auf 0,3% THC auf dem Acker.
Mhm.
Nicht zu verwechseln mit den maximalen THC-Inhaltsstoffmengen in Lebensmitteln anschließend. Da gibt es halt andere Grenzwerte. Aber für den Landwirt zählt halt, es darf angebaut werden, alles, was 0,3 THC nicht überschreitet.
Okay.
Es darf neuerdings auch angebaut werden, was 0,3 überschreitet, aber dann gibt es halt keine Basiszahlungen mehr von der EU. So ist die neue Regelung ab 2023.
Ah ja, da sind wir jetzt ja auf dem neuesten Stand. Und noch eine niedliche Frage, wenn ich an dem Feld vorbeigehe, würde ich als Kiffer erkennen, dass das jetzt eine Pflanze ist ohne diesen bestimmten Wert, oder würde ich, kann man das von außen nicht erkennen?
Das könnte man theoretisch erkennen, wenn man sich als Kiffer mehr damit beschäftigt,
okay,
mit der Pflanze, als nur zu sagen, es brennt und es tut, was ich erwarte.
Okay.
Weil Nutzhanfpflanzen wachsen halt schlank und hoch, während die Pflanzen, die eben das THC enthalten, sprich den Wirkstoff, der psychoaktiv ist, die wachsen eigentlich breit und buschig und sehen eigentlich auch von der Blüte her ein bisschen anders aus.
Okay, gut. Zurück zur Landwirtschaft.
Ja.
Kannst du uns die Vorteile erzählen, die so ein Hanfanbau mit sich bringt?
Also grundsätzlich gäbe es eine ganze Menge Vorteile, die es natürlich faktisch gibt. Aber diese Vorteile können wir eben nur umsetzen, wenn wir eine Infrastruktur finden, sodass der Landwirt eben auch eine Abnahme hat.
Mhm.
Also komme ich mal zu den Vorteilen. Nehmen wir mal an, wir hätten diese Infrastruktur.
Ja.
Dann könnte der Landwirt zum einen eben seine Fruchtfolge faktisch erweitern.
Genau.
Um eine Kultur, die aufgrund der nicht vorhandenen Verwandtschaftsverhältnisse tatsächlich sowohl Schädlingskreisläufe als auch Krankheitskreisläufe tatsächlich unterbrechen würde und damit eben zur Minimierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auch in der Folgekultur beiträgt.
Ja.
Aber eben auch tatsächlich seinen Pflanzenschutzmitteleinsatz generell über eine fünfjährige Fruchtfolge um 20% reduzieren kann, weil Hanf eben ohne Pflanzenschutzmittel angebaut wird.
Oh, spannend.
Des Weiteren muss Hanf nicht unbedingt synthetische Düngemittel haben als Düngung, sondern
darf
man kann...
Darf ich noch einmal zurück? Ich habe noch im Hintergrund gerade ein bisschen nachgedacht. Warum wird das ohne Pflanzenschutzmittel angebaut? Es gibt noch keine Zulassung? Oder
zum einen gibt es noch keine Zulassung
ja,
und zum anderen ist der Hanf, Gott sei Dank, noch nicht so empfindlich, sodass wir dort weder Krankheiten noch Schädlinge haben, die dem Hanf dermaßen zusetzen, dass er darunter leiden würde. Aufgrund der Schnellwüchsigkeit, Hanf wächst innerhalb von 4 Monaten zu eben dieser 5 Meter Höhe und entwickelt eben oder produziert eben bis zu 15 Tonnen Biomasse auf dem Acker.
Wow.
Und deswegen haben die Schädlinge und die Krankheiten halt in Anführungsstrichen schlechte Karten.
Ja, okay. Und auch die Landtechnik würde da ja gar nicht mithalten, durch diese riesig hohen Felder irgendwie rüberzufahren. So stelle ich mir das zumindest vor.
Ja, also wenn wir spritzen wollten, müssten wir natürlich mit Drohnen spritzen.
Ja. Ja, stimmt, gibt's auch. Okay, das war schon mal ein großer Vorteil. Weiter geht's mit den Vorteilen.
Ja, die anderen Vorteile sind eben, die Landwirtschaft soll bis 2050 genauso CO2-neutral dastehen wie alle anderen Industriebereiche in Deutschland.
Nee.
Hanf kann dazu natürlich einen hervorragenden Beitrag leisten. aufgrund eben der enormen CO2-Speicherfähigkeit von circa 20 Tonnen pro Hektar oberirdisch und circa 2 Tonnen unterirdisch. Das ist eben ein großer Vorteil.
Mhm.
Und diese CO2-Speicherung unterirdisch führt eben dazu, dass wir das Bodenleben, die Mikrobiologie auf dem Acker unterstützen.
Mhm.
Über den Liquid Carbon Footpath, der eben dafür sorgt, dass über die Photosynthese Zuckerstoffe in den Boden ins Myzel gegeben werden, weil Hanf lebt eben gerne von dem Myzelgeflecht, was im Mikrobiom des Bodens ist.
Mhm.
Und aufgrund der Tatsache, dass das da ein Austausch stattfindet, kann eben Kohlenstoff im Boden gespeichert werden, was am Ende zu einem Humusaufbau führt.
Jawohl. Wichtiger Begriff, Humusaufbau in der Landwirtschaft. Sehr schön, das sind doch schon mal einige Vorteile. Ich finde interessant, was braucht denn eine Hanfpflanze für einen gesunden Wachstum? Also welche Wetterverhältnisse, Bodenverhältnisse?
Also Hanf braucht im Grunde genommen für ein gesundes Wachstum einen ausgeglichenen Boden. Deswegen empfehle ich den Landwirten, mit denen ich arbeite, auch immer grundsätzlich eine winterharte Zwischenfrucht angebaut zu haben, die sich im Frühjahr nochmal hervorragend entwickeln kann, weil Hanf erst ab dem 1. Mai ausgesät wird.
Ah ja.
Sodass ich also das ganze Frühjahr im Grunde genommen noch nutzen kann, um auch Biomasse in meiner Zwischenfrucht zu generieren. Und diese Biomasse hat eben zwei Vorteile. Zum einen bietet sie natürlich Nährstoffe, zum anderen aber auch einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Denn wir haben ja nun mal das Problem der Frühjahrstrockenheit mittlerweile überall.
Mhm.
Und die Winterfeuchtigkeit kann sich dann eben in dem Pflanzenbestand, also in der Biomasse der Zwischenfrucht, gespeichert werden. Und über eine Flächenrotte könnte ich dann dafür sorgen, dass ich das Wasser dann zur Verfügung habe, wenn die Jugendentwicklung des Hanfes ist.
Mhm.
Und die 4 Wochen Jugendentwicklung sind eben tatsächlich auch entscheidend dafür, wie gut anschließend meine Ernteergebnisse sind.
Ja, ja. Okay. Und zum Boden nochmal. Wie sieht das dann bei Ihnen, bei dir aus in der Lüneburger Heide? Ist ja eher sandiger Boden bei euch?
Ja, also.
Mag die das?
Wir haben ja in der Lüneburger Heide sowohl von sandig bis an moorig alles anzubieten.
Ja.
Der Hanf wächst auf jedem Boden. Was Hanf nicht mag, ist Staunässe.
Ah ja.
Also es muss ein durchlässiger Boden da sein. Man sollte auf jeden Fall auch eine Flugsohle vermeiden.
Mhm.
Und wichtig ist, dass der Boden mindestens 10 Grad durchgängig warm ist, wenn ausgesät wird.
Ah,
weil
okay.
Der Hanf braucht eben diese Wärme, um schnell in Gange zu kommen, um dann eben auch seine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Konkurrenzpflanzen, dem sogenannten Unkraut, durchsetzt.
Dem Beikraut.
Ja.
Was braucht der Landwirt oder die Landwirtin denn an Ausstattung?
Also nehmen wir mal an, in einer idealen Welt bräuchte der Landwirt an
Das nehme ich immer gerne an.
Ja. Bräuchte der Landwirt eigentlich nur eine Sämaschine,
mhm.
weil dann die Ernte eben, die Spezialerntetechnik würde dann von dem Abnehmer entweder gestellt oder zumindest organisiert werden.
Okay, ja sozusagen Hanflohnunternehmer.
So, ja, so dass der Landwirt eigentlich nur aussehen muss.
Ja. Yeah.
Also der macht die Feldvorbereitung, sät aus, lässt wachsen und die Ernte wird dann aber schon von der abnehmenden Seite im Grunde genommen organisiert und auch durchgeführt. Und damit ist der Landwirt dann mit dem Hanfanbau eigentlich auch schon durch.
Okay. Wann ist so ungefährer Erntezeitpunkt von Hanf?
Also Erntezeitpunkt kommt halt drauf an und jetzt müssen wir das wieder ein bisschen teilen.
Mhm.
Haben wir jetzt einen reinen Faserhanf, haben wir einen Zweinutzungshanf oder haben wir eine reine Samensorte?
Okay, ich entscheide mich für den Zweinutzungshanf.
So, also der Zweinutzungshanf ist ja dann Samen und Fasern, also Biomasse und Lebensmittel. Und da haben wir auch unterschiedliche Sorten und da beginnt so Erntetermin Ende August bis Ende Oktober.
Ah, ja.
Nach Sorten. Und da muss man dann eben auch gucken. Ich komme jetzt noch mal kurz darauf zurück, dass du ja gefragt hast, was braucht der Landwirt für eine Ausstattung.
Ja.
Wenn ich jetzt eine reine Samensorte habe, kann der Landwirt natürlich selber ernten, wenn er oben nur die Körner ernten will.
Mhm.
So, dann kann er mit einem normalen Mähdrescher, wenn das nicht zu große Flächen sind, eben tatsächlich die Samen selber ernten.
Okay, ich stelle mir jetzt gerade ein Feld vor mit Pflanzen, die 5 Meter hoch sind.
Nee, sind die jetzt.
Schrumpeln die dann wieder zu der Zeit und trocknen?
Die Samensorten sind eben nicht so hoch.
Okay.
Deswegen geht es eben auch mit einem normalen Mähdrescher. Reine Samensorten werden eben nur 1,80 Meter maximal groß. Und dann kann ich eben oben die Köpfe, ungefähr 50 Zentimeter Samenstand, kann ich dann ernten. Und die restliche Pflanzenmasse lasse ich dann auf den Acker und bringe die eben ein als Biomasse für die nächste Folgekultur.
Okay, wie kann man heutzutage, beziehungsweise die Landwirte oder Landwirtinnen, die in Deutschland aktuell schon Hanf anbauen, wie vermarkten die den? Und wie würde es in einer perfekten Welt aussehen?
Ja, die Landwirte, die heute schon anbauen, haben alle Wege gefunden für sich, wie sie eigentlich vermarkten.
Ja.
Es gibt sehr kleine Landwirte, die eben tatsächlich alles in Direktvermarktung machen. Dann gibt es größere Landwirte,
die... Wie kann ich mir die Direktvermarktung vorstellen? Also Hofladen und dann gibt es da irgendwie...
Ja, die ernten die Körner und verkaufen die Körner entweder in Tüten von 500 Gramm, verkaufen die Körner als Vogelfutter tatsächlich. Oder aber haben sich eine kleine Ölpresse gekauft und verkaufen tatsächlich Hanfsamenöl. Also das sind so Lösungen, die man da gefunden hat. Gibt auch kleinere Landwirte, die sich dann zusammentun mit Bäckern und sagen, wir machen hier was zusammen. Ihr backt das ins Brot, wenn ich nicht so viel habe, geht das ja alles.
Ja.
Und die größeren Landwirte haben dann aber meistens Verträge mit Ölmühlen, die große Mengen Öl pressen, ob es jetzt technische Öle sind oder tatsächlich Speiseöle. Wir müssen ja auch immer unterscheiden, konventionelle Landwirte, Biolandwirte oder aber Verbandsbiolandwirte, Bioland, Naturland. Das wird ja alles immer komplexer. Und Naturland bietet zum Beispiel eine Vermarktungsgesellschaft, also über die Vermarktungsgesellschaft, eben auch den Sammelankauf an, sodass der Landwirt dort seinen Hanf los wird und die übernehmen dann die nächsten Folgeschritte, wird es in die Ölmühle verbracht oder in andere Wertschöpfungsschritte weiterverkauft.
Okay, wie siehst du denn die Chancen für die Hanfbauern in Zukunft? Also wenn ich jetzt hier Zuhörer, Hörerin dieses Podcastes bin und ich hätte auch Lust, Hanf zu machen, anzubauen, zu machen. Was würdest du mir raten?
Also für jeden Landwirt, jede Landwirtin, die Lust hat, Hanf anzubauen, kann ich im Moment nur dazu raten, tatsächlich genau zu überlegen, für welchen Hintergrund man das machen möchte. Möchte ich den Hanf anbauen, um zu sagen, ja, wir wollen das mal testen, wir machen mal 2, 3, 5 Hektar, wenn das reinpasst und machen wirklich eine Samensorte, so dass wir zumindest mal gesichert die einen Ernteanteil auch einbringen können. Dann ist das in Ordnung. Dann muss ich aber auch davon ausgehen, dass mein Ertrag vermutlich plus minus null ist.
Okay.
Und wenn ich mehr will, sprich sage, okay, ich möchte das tatsächlich als Fruchtfolgeglied integrieren, dann ist dringend geraten, gerade aktuell, sich genau darüber zu informieren, welche Voraussetzungen habe ich, wo kann ich hinliefern und wird das in einem Jahr auch noch der Fall sein. Wir sind gerade in so einer Übergangsphase, wo wir neue Wege suchen für Wertschöpfungsschritte und ich arbeite an einem, nämlich einer neuen industriellen Infrastruktur, um Hanf zu verarbeiten und eben tatsächlich den Landwirten eine Lösung zu bieten, sowohl Zweinutzungssorten als auch reine Fasersorten dann eben verkaufen zu können und über eine hohe Wertschöpfung auch einen Ertrag zu erzielen, der wettbewerbsfähig ist zu anderen Fruchtfolgegliedern.
Ja, ich habe auch schon mal was von einem Hanfburger gelesen. Sind das so Trends, die du irgendwann auch in Deutschland siehst, also dass sich hier wirklich sowas aufbaut?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich ja aus dem Hanfprotein selbstverständlich wie aus Erbsenprotein sogenannte Fleischalternativen herstellen kann. Ich halte von Fleischalternativen sehr wenig, weil ich der Meinung bin, unsere Pflanzenwelt bietet so fantastische Geschmacksspektren, dass wir das nicht als Fleischalternativen verkaufen müssen, sondern wir können das tatsächlich als pflanzliche Lebensmittel annehmen. Und ob das Ding jetzt unbedingt Hanfburger heißen muss, lassen wir mal dahingestellt. Aber wir können eben sehr kreativ mit Hanfprotein, mit Hanfsamen arbeiten und dort fantastische Lebensmittel produzieren.
Ja.
Ich arbeite aktuell tatsächlich selber an einem Produkt, was zu 100% aus Hanfsamen besteht und als Proteinprodukt, als Alternative zum Ei oder als Alternative zu anderen Proteinprodukten für eine Hauptmahlzeit, für eine Bowl, für einen Snack zwischendurch vollkommen geeignet ist. Es ist für Allergiker geeignet, es ist ein absolutes Clean-Label-Produkt, es enthält keine weiteren Substanzen wie Bindemittel etc.
Ja.
Ich habe eine fantastische Bioverfügbarkeit aller Nährstoffe, die der Hanf mitbringt, weil der volle Hanfsamen da drin ist. Und da brauchen wir mehr Innovation, auch im Bereich der Gastronomie, wo Hanf-Lebensmittel überhaupt noch nicht angekommen sind.
Ja, ja.
Und da können wir natürlich alle dazu beitragen, am Ende des Tages unser Verhalten ein bisschen zu ändern.
Genau, ich würde fragen, was braucht es denn für diese Entwicklung? Also genau, für mich hört es sich so an, als würde es für die Landwirtschaft Sinn machen, aber wenn es keine Abnehmer gibt und auch gar nicht die lange Kette, die nach der Landwirtschaft kommt, was braucht es jetzt, damit das irgendwie möglich ist?
Also es braucht grundsätzlich erstmal das Verständnis in der Bevölkerung, dass Hanf und Cannabis zwei unterschiedliche Dinge sind.
Ja.
Ich plädiere dafür, dass wir Hanfprodukte aktuell ohne den Namen Hanf und ohne dieses Hanfblatt verkaufen und damit dem Verbraucher die Chance geben.
Für mich ist das irgendwie voll positiv besetzt. Also wenn ich eine Hanfpflanze sehe, dann muss ich grinsen und denke mir, ach, sehr lustig. So, also ich kriege da irgendwie Interesse, aber ich kann das schon verstehen, dass es so einen negativen Touch hat. Ja.
Ich kann dazu ein kurzes Beispiel von der Grünen Woche berichten.
Ja, gerne.
Die das vielleicht ein bisschen plakativ darstellt. Ich habe mich also tatsächlich mit einer Gruppe von fünf Jugendlichen unterhalten, die aus dem Süden Deutschlands waren, die mir berichtet haben, dass sie noch nicht mal Hanfsamen nach Hause bringen dürfen. Also das Lebensmittel Hanf, weil auf der Verpackung Hanf steht. Und die Mutter sowohl als auch die Oma überhaupt nicht damit zurechtkommt, dass das im Küchenschrank steht.
Ah, okay.
So, also deswegen haben wir halt eben nur die Chance, über das Thema Protein zu gehen.
Das Produkt hat auch keine Altersbeschränkung, oder?
Nein, das Produkt kann ab 3 Jahren verzehrt werden.
Jawohl.
Weil es eben ein vollwertiges Protein ist, weil wir sehr hochwertige Fettsäuren da drin haben. Gamma-Linolensäure zum Beispiel. Nachtkerzenöl wird im Bereich der ganzheitlichen Medizin verwendet. Für Neurodermitis und das gehört eben zu den Ölen, die einen sehr hohen Gamma-Linolensäureanteil haben. Hanf hat einen ähnlich hohen Gamma-Linolensäureanteil.
Mhm.
Und aufgrund der Tatsache, dass ich eben so viele wunderbare Nährstoffe da drin habe, ist es natürlich empfehlenswert, dass jeder möglichst viel davon zu sich nimmt und vor allen Dingen wichtig ist täglich.
Okay, nochmal zu meiner allerletzten Frage. Was braucht es jetzt? Eben hast du schon gesagt, Verständnis. Hast du noch einen weiteren Punkt?
Ja, es braucht natürlich am Ende des Tages eine Community, die hier zusammenkommt. Das heißt also, wir brauchen Landwirte, Verarbeiter und auch die Lebensmittelindustrie, die eben sagt, ja, wir wollen dieses regionale Produkt mit diesen wunderbaren Eigenschaften einsetzen und wir verzichten aber auf den Hype. Wir wollen nicht das, was wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, nachmachen.
Mhm.
Wir brauchen kein High-Five-Produkt. Wir brauchen hochwertige Proteinprodukte. Wir brauchen pflanzliche Lebensmittel, die eine vollwertige Ernährung sicherstellen können.
Ja.
Und wenn sich dieser Gedanke durchsetzt, dann bekommen wir Mengengerüste zustande, die in der heutigen landwirtschaftlichen Infrastruktur auch umsetzbar sind. Von der Ernte über die Verarbeitung, Trocknung, bis hin zum Markt, sprich dem Verbraucher ins Regal im Lebensmitteleinzelhandel.
Jawohl. Okay, wenn ich jetzt mich nochmal informieren möchte, kannst du da irgendwas empfehlen, wo ich noch mehr Informationen bekomme?
Also Informationen zum Thema Hanf kann man natürlich bei mir kriegen.
Sehr gut. Ich wollte jetzt nicht davon ausgehen, aber ist ganz nett. Willst du vielleicht deine Kontaktdaten einmal sagen oder E-Mail-Adresse?
Ja.
Kann man sich denn melden?
Also ihr erreicht mich über hanfwerker@outlook.com.
Genau, ich werde euch das auf jeden Fall auch nochmal in meinen Shownotes verlinken.
Und ansonsten gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, auch im Internet PDFs runterzuladen von wissenschaftlichen Forschungsanstalten. Die Landwirtschaftskammer in Nordrhein-Westfalen macht sehr regelmäßig Parzellenversuche. Da kann man sich natürlich auch informieren.
Cool.
Es gibt aber auch eben sehr viele frühere Anbauversuche aus dem Land Sachsen, Thüringen etc. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist leider noch nicht so weit fortgeschritten, entsprechend viele Anbauversuche gemacht zu haben. Die scheuen sich da immer noch vor zurück.
Okay, aber das, was du erzählst, ist wissenschaftlich bewiesen und man kann es nochmal in sämtlichen PDFs nachschauen.
Ja.
Super. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Freue mich total, dass wir dieses Thema mal behandelt haben. Und freue mich vielleicht auf eine zweite Folge, wenn sich die Welt ein bisschen weitergedreht hat und hier vielleicht noch mehr Hanf, es noch mehr Hanf in Deutschland gibt.
Ja, auch ich bedanke mich, Maja, dass ich hier da in deinem Podcast eingeladen worden bin. Es war sehr spannend, hier das mal auch für die Landwirtschaft so entsprechend darzustellen. Und ich würde mich freuen, wenn sich möglichst viele melden und wir tatsächlich es hinbekommen, in 10 Jahren eine Infrastruktur im industriellen Maßstab für die deutsche Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen.
Sehr gut, das ist doch mal eine Zielsetzung. Ich bedanke mich. Tschüss. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt es gerade eben selber gehört. Jetzt müssen wir 10 Jahre warten und wahrscheinlich auch 10 Jahre diesen Podcast hier durchziehen, bis wir die nächste Folge aufnehmen können, um zu schauen, wie sich die Nutzhanfbranche in Deutschland weiterentwickelt hat. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächsten 10 Jahre mit euch und möchte diese Folge wie immer meiner lieben Sina widmen und allen Kifferinnen und Kiffern, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.